Flasche mitgebracht. Ich drehe sie extra so, dass ihr es lesen könnt. Da steht unstoppable. Wir sind unstoppbar und unkaputtbar durch Jesus. Kann ich ein Amen hören? Halleluja. Also erstmal tut es mir leid, wenn ich ein bisschen verheult ausschaue. Es gibt ein Gebet, das total gefährlich ist, wenn man dann vorne steht, weil ich habe gebetet, Jesus, zeig du mir deine Liebe und offenbar du mir deine Liebe. Und dann im Lobpreis hat er das gemacht. Und und ich möchte euch einfach ermutigen heute, dass ihr das einfach auch macht es doch einfach. Bete doch einfach, dass Jesus dir seine Liebe offenbart. Wollen wir es einfach gerade jetzt machen? Du kannst deine Hände vielleicht auf dein Herz legen oder ihm ausstrecken oder irgendwie und mit mir innerlich mitbeten. Danke, Jesus, dass du deine Liebe uns heute offenbarst und dass du uns zeigst, was du empfindest, wenn du uns siehst. Amen. Amen. Ich möchte am Anfang euch von einer Vision erzählen, die ich hatte, so ein Bild und ein Film. Das ist was ganz Normales, wenn man Christ ist, dann hat man ab und zu sowas. Und zwar habe ich Jesus gesehen, der sucht. Und ihr habt bestimmt alle schon mal eine suchende Person gesehen oder wart vielleicht selber so eine Person. Man merkt, wenn Leute richtig verzweifelt etwas suchen, dann merkst du das, oder? Das ist doch so dieser Gesichtsausdruck und du merkst, alles in der Person sucht und sucht. Und das war das, was ich so bei Jesus gesehen hat. Und er hat gesucht und gesucht. Und was hat er gesucht? Er hat Menschen gesucht. Jesus war auf der Suche nach Menschen. Und vielleicht versetzt ihr euch einfach auch mal so in die Lage rein, so ein bisschen. Also jeder von euch war schon mal Kind und ich glaube, dass fast jeder von euch schon mal verloren gegangen ist im Einkaufsladen. Kann sich da noch jemand dran erinnern, wie das ist, wenn man seine Mama verliert oder seinen Papa und man weiß nicht mehr, wo sind die? Sind die jetzt für immer weg? Bin ich jetzt für immer alleine? Diese Verzweiflung, die in einem ist und alles in dir ist so, wo sind die, weil sie dir wichtig sind. Und du hast so irgendwie voll die Panik und Jesus erzählt eine Geschichte, in der sowas Ähnliches passiert. Und zwar lesen wir das in Lukas 15, Vers 8 bis 9. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, Drachmen sind so Münzen, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, sagt sie. Denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Okay, das sind eigentlich nur so zwei ganz unscheinbare Verse irgendwie. Ich finde, da steckt ziemlich viel drin, weil jetzt mal ganz unabhängig davon, ob diese Drachme viel oder wenig wert war, Fakt ist, dass es für diese Frau unfassbar wertvoll war, oder? Die war ihr so wichtig, dass sie ihr ganzes Haus auf den Kopf stellt. Sie durchsucht ihr ganzes Haus und so Häuser, die können ganz schön groß sein. Weiß nicht, wer von euch ein Haus hat, die können manchmal groß sein und dann so eine kleine Münze, bis du die findest und wo du da überall suchen musst. Die kann ja quasi überall sein. Und diese Frau sucht und sucht und dann findet sie endlich diese Münze. Und dann denkt man sich, okay, cool, jetzt reicht's aber auch. Aber nein, nicht diese Frau. Die rastet völlig aus und rennt zu ihren Nachbarinnen, zu Freundinnen und sagt, hey Leute, Mann, ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Ich habe meine Münze gefunden. Ich würde wirklich gern die Reaktion von den Freundinnen, den Nachbarinnen wissen, weil das steht leider nicht in der Bibel, wie die reagiert haben, ob die das auch so cool fanden. Aber Fakt ist, diese Frau, die hatte so eine Freude, diese Münze zu finden. Und Jesus hat die Geschichte nicht einfach nur so zum Spaß erzählt, sondern er hatte ein Gleichnis draus gemacht. Und zwar lesen wir in Vers 10. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. So eine Freude ist vor den Engeln Gottes, wenn ein Sünder Buße tut. Ich finde, das muss man erstmal sacken lassen. Stell dir das mal vor. Das ist für Außenstehende fast schon übertrieben, wie diese Frau reagiert. Und Jesus sagt, und genau so geht's ab im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Also wenn ein Sünder sagt, hey, ich möchte mit Jesus mein Leben leben und ich möchte Vergebung haben für meine Sünden. Und weil ich gerne wissen möchte, und ihr wahrscheinlich auch, was genau diese Freude auslöst, schauen wir uns jetzt mal kurz an, was eigentlich genau so ein Sünder ist. Was ist eigentlich Sünde? Und ich habe da für euch geforscht in meiner Studienbibel und habe dann herausgefunden, dass das ursprüngliche Wort von Sünde heißt Hamartia oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist egal, ist Hebräisch. Aber auf jeden Fall bedeutet das wörtlich übersetzt, also einmal Sünde und dann auch Absonderung oder Verfehlung des Zieles. Das es wird beschrieben als eine Zielverfehlung. Aha, es gibt also ein Ziel scheinbar, das man aber auch verfehlen kann. Guck mal, Matthäus 10, Vers 30 steht, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Hast du schon mal deine Haare gezählt? Vielleicht die ausgefallen sind, aber... In Jeremia 1, Vers 5 lesen wir, sagt Gott, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Oder Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Oder Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Da ist ein Gott, der dich liebt. Da ist ein Gott, der sich wirklich für dich interessiert. Sag mir nicht, dass ein Gott, der deine Haare zählt, sich nicht für dich interessiert. Da ist ein Schöpfer, der sagt, hey, du bist kein Zufall. Dein Leben ist kein Zufall. Du bist auserwählt, ein Leben zu leben, das ein Ziel verfolgt, das nicht sinnlos ist. Dann sollte doch das Ziel sein, dass man ein Leben zusammen mit dem lebt, der mich geschaffen hat, mit dem, der solche Sachen über mich sagt, mit dem, der diesen Plan für mein Leben hat. Dann ist das Ziel, ein Leben zu führen, das dem Willen Gottes entspricht. Und zwar nicht als sein Sklave, so als Unterjochter von Gott, sondern in der Freundschaft mit Gott, in der Liebesbeziehung mit Gott. Also wenn Sünde Zielverfehlung bedeutet, dann könnte man sagen eigentlich, dass jede Entscheidung, jeder Gedanke, jede Einstellung, jede Haltung, jedes Weltbild, alles, was gegen den Willen Gottes ist, ist Sünde. Und das Problem ist, dass wir da alle im gleichen Boot sitzen und dass wir da alle drinstecken. Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt, sodass ihnen die Anerkennung von Seiten Gottes fehlt. Oder 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Sag mal, oh oh. Und was ist jetzt die Konsequenz daraus? In Römer 6, Vers 23 lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das, was du eigentlich verdienst für die Sünde, ist der Tod. Also angenommen, du stehst vor Gott als Richter und Gott schaut sich deinen Lebenslauf an und dann steht da Sünde drin. Dann hat Gott ein Problem, weil auf der einen Seite ist Gott liebevoll. Er kennt die Anzahl deiner Haare. Er hat jeden Tag deines Lebens in einem Buch geschrieben. Er weiß ganz genau, wer du bist und wie du bist. Jesus, Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Und auf der anderen Seite ist Gott gerecht. Das heißt, er muss Sünde bestrafen, sonst wäre es ja voll unfair. Und die Bibel definiert Tod auch so: auf ewig getrennt sein von Gott. Und da ist dieser Schmerz in Gott, weil er dich doch liebt und weil er doch genau das nicht will, weil er genau das die Sache ist, weswegen er dich nicht geschaffen hat. Er hat dich nicht geschaffen, damit du getrennt bist von Gott. Und er hat dich nicht geschaffen, damit du weit weg bist von Gott, dass da irgendwas ist, was zwischen dir und Gott steht. Aber wir sind auf ewig für immer getrennt von Gott. Das ist wie wenn diese Frau ihre Münze einfach niemals finden würde. Wie frustrierend. Stell dir das vor. Du suchst was und du wirst es niemals finden. Und deswegen Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht Lösungen parat hätte, oder? Das ist doch das Gute bei Gott, dass er für alles eine Lösung hat. Amen. Und die Lösung in diesem Fall heißt Jesus Christus. Jesus, der Sohn Gottes, ist als Menschengestalt, als ganz Mensch auf die Erde gekommen und er hat ein Leben geführt, das komplett dem Willen Gottes entsprochen hat. 100% ohne Sünde. Und das konnte er deshalb tun, weil er nicht nur ganz Mensch war, sondern weil er auch ganz Gott war. In Johannes 15, Vers 19 lesen wir, Jesus sagte, ich sag euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Also Jesus hat den Willen des Vaters, den Willen Gottes voll ausgelebt, 100%. Und das Leben von Jesus ist echt cool, das müsst ihr euch mal durchlesen. Könnt ihr lesen in der Bibel, in den Evangelien, das sind die ersten Bücher im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das ist so cool, sich das Leben von Jesus anzuschauen, weil alles, was Jesus macht, ist motiviert von Liebe. Alles, was Jesus macht nichts anderes, als einfach nur Menschen zu lieben. Und zwar die ganze Zeit, durchgehend. Und dann geschah das Krasseste, und zwar wurde Jesus zu Tode verurteilt, unschuldigerweise. Und ich will euch einfach ein bisschen mit reinnehmen in diesen Weg, den Jesus gegangen ist, aber ich will vorher einen Bibelvers, vorweg hinstellen. Und zwar Jesaja 53, Vers 3 bis 7. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Das ist die Rede von Jesus übrigens. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Und dennoch, Er nahm unsere Krankheiten auf sich und er trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Sünde zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Wusstest du, dass das Ziel von Jesu Leben du bist oder warst? Das Ziel, warum Jesus auf der Erde war, war, damit du gefunden werden kannst. Wegen dir war Jesus auf der Erde. Und wenn ich dir jetzt so erzähle, was Jesus so alles erlebt hat, dann kannst du dir vor Augen malen, wie Jesus das für dich macht. Wir fangen mal an im Garten Gethsemane. Lukas 22, Vers 41 bis 44. Jesus kniete nieder und betete und er sprach: Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er im Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Die Gethsemane ist der Ort, an dem Jesus sich für dich entschieden hat. Weil Jesus wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Und deswegen sagt er zum Vater: Hey, wenn es nicht sein muss, dann lass man es doch einfach. Lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber Jesus wusste genau, was passiert. Und er hat sich für dich entschieden, ganz bewusst in diesem Moment. Und dieser Kampf in Jesus war so heftig, dass seine Schweißtropfen Blut, also dass er angefangen hat, Blut zu schwitzen. Und warum hat Jesus sich dafür entschieden, weiterzugehen? Warum hat Jesus sich dafür entschieden, den Weg weiterzugehen, obwohl er wusste, was auf ihn zukommt? Wegen dir und wegen mir. Schau, ich glaube, wenn du was suchst, dann hast du das doch immer so bildlich vor Augen, oder? Wenn du was suchst, dann hast du es immer im Kopf, wie es eigentlich aussieht. Und ich glaube, dass diese Frau, die Münze gesucht hat, die ganze Zeit diese Münze im Kopf hatte, dieses Bild vor Augen hatte. Und ich glaube, dass ganz genau so Jesus dein Bild die ganze Zeit vor Augen hatte. Und zwar die ganze Zeit, ständig. Und dann wurde Jesus verhaftet. Er wurde verraten durch den einen Freund, verleugnet durch den anderen Freund. Dann wurde er verspottet, er wurde geschlagen. Und dann lesen wir in Johannes 19, Vers 2 bis 3, dass die Soldaten eine Krone aus Dornen flochten und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Fass mal hier so an die Stirn und dann fühl mal, wie viel Fett da so ist. Ich glaube, die Stirn ist ein Bereich, der nicht zu einer Problemzone gehört, so fettablagerungsmäßig. Oder? Du spürst doch gleich den Knochen. Hey, unsere Kopfpartie ist mit die empfindlichste und sensibelste Stelle überhaupt eigentlich an unserem Körper. Und jetzt stell dir vor, wie diese Dornenkronen sich da einfach reinbohren in den Kopf. Und warum hat Jesus das gemacht? Und warum hat Jesus nichts gesagt? Warum hat er nicht gesagt, hör auf? Warum hat er sich nicht verteidigt? Weil Jesus die ganze Zeit diese wertvolle Münze vor Augen hatte. Weil Jesus die ganze Zeit diese Münze im Kopf hatte. Und ich glaube, dass er in diesem pochenden Schmerz hineingeatmet hat und immer gesagt hat, ey, ich mach's für dich, ich mach's für dich, ich mach's für dich, ich mach's für dich und ich übertreib nicht. In Jeremia 31, Vers 3 steht, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Mit ewiger Liebe liebt Gott dich, mit ewiger Liebe liebt Jesus dich, hat es gemacht, weil er dich liebt, hat es gemacht, weil du ihm wichtig bist, er hat es gemacht, weil du sein kostbares Kind bist und weil er so gerne mit dir Gemeinschaft haben wollte, weil er so gerne mit dir zusammen sein wollte, weil er nicht mehr wollte, dass es dieses Etwas gibt, was dich trennt von Gott, dass er wollte, dass die Sünde nicht mehr da ist. Und er wollte, dass wir mit ihm zusammen leben können, mit seiner Schöpfung. Und die Story mit Jesus geht weiter. Johannes 19, Vers 1. Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Jesus wurde ausgepeitscht. Und man sagt, dass man damals eine Person, wenn man diese Strafe eben bekommen hat, Geißelung, mit 39 Schlägen gepeitscht wurde. Weil mit 40 Schlägen ist die Gefahr zu groß, dass der Mensch stirbt, bei 39 überlebt er noch so. Und ich stelle mir das so vor, wie Jesus einfach bei jedem Schlag einfach immer dieses sagt, hey, ich mach's für dich. Und ich mach's für dich, weil ich will nicht, dass du mit Schmerzen leben musst. Und ich will nicht, dass du mit Krankheit leben musst. Komm, Kind, ich leide diese Schmerzen für dich, damit du das nicht mehr machen musst. Damit du da nicht durchgehen musst. Damit du nicht durch diese Krankheit durchgehen musst, damit du nicht durch diese schwere Zeit durchgehen musst, damit du dich nicht quälen musst, damit du dich nicht so immer so ein Leben am Limit irgendwie leben musst, weil du solche Schmerzen hast, weil du so krank bist, weil was auch immer los ist. Jesus hat sich auspeitschen lassen, damit wir genau das nicht mehr machen müssen, damit wir diese Schmerzen und diese Krankheit nicht mehr tragen müssen. Weil das haben wir vorhin gelesen, Jesaja 53, Vers 5, dass durch seine Wunden wir Heilung bekommen können. Das hat er für dich gemacht. Wir dürfen das anwenden in unser Leben und wir dürfen das verwenden. Und oft, ich merke das selber voll oft, das ist so, das ist wie so ein Geschenk, das da steht und dann überlege ich, okay, bete ich jetzt oder nehme ich eine Kopfschmerztablette? Also beim Beten könnte es sein, ach, ich nehme eine Kopfschmerztablette. Und es ist wie so dieses Geschenk, das da liegt und wir packen es einfach nicht aus. Warum denn nicht? Jesus, es steht doch im Wort Gottes, es steht doch da. Und er sagt, hey, ich habe mich auspeitschen lassen für dich, damit du das nicht tragen musst. Und letztendlich wurde Jesus dann zu Tode verurteilt am Kreuz. Johannes 19, Vers 17. Und er selbst trug sein Kreuz. Wusstest du das, dass Jesus sein eigenes Kreuz getragen hat? Das war, nachdem er ausgepeitscht worden ist. Und er ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Und dann Lukas 23, 33 bis 34. Und als sie an dem Ort ankamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen Los darüber. Wusstest du, dass der Tod am Kreuz mit zu den schlimmsten Arten zu sterben, dass es da mit dazu zählt? Das ist mit das Brutalste, was es gibt, weil, also erstmal werden einem Nägel hier in die Handgelenke geschlagen und dann werden die Füße so übereinander gelegt, so irgendwie, und dann wird da, da ein Nagel durchgeschlagen, und wenn das Kreuz aufgerichtet wird, dann liegst du oder hängst du mit deinem ganzen Gewicht so nach vorne. Das heißt, dein ganzes Gewicht lastet auf der Lunge. Und weil du dich nicht aufstützen kannst oder irgendwie zurückgehen kannst, um Luft zu holen, erstickst du. Und Jesus wusste, dass das auf ihn zukommt. Und er hat trotzdem Ja dazu gesagt. Er hat trotzdem gesagt, ich mach das, kein Problem. Weil er Gemeinschaft mit uns haben will und weil er so eine Sehnsucht nach dir hat. Jesus sehnt sich nach dir. Der Vater sehnt sich nach dir und nach Gemeinschaft und nach Beziehung mit dir. Und das Letzte, Johannes 19, Vers 28 bis 34, ich lese mal nur 34. Einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Was wir da lesen, das ist ein medizinisches Phänomen und das gibt es tatsächlich ganz in echt. Und zwar passiert es, dass Blut und Wasser getrennt aus der Seite rausfließt, wenn das Herz bricht oder platzt. Und das kann tatsächlich ganz echt passieren. Und zwar, wenn jemand so in einem emotional krassen, heftigen Schmerz empfindet oder so emotional heftig angespannt ist oder irgendwie belastet ist, dass das Herz einfach zerbricht. Das heißt, es ist so irgendwie so faszinierend. Wir sagen so einfach dieses Sprichwort immer, ja, er hat mein Herz gebrochen und so. Aber weißt du, wie das Jesu Herz wirklich gebrochen ist aus Liebe für dich? Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig, ganz in echt, weil sein Schmerz war es, die Menschen zu finden. Und dann wurde Jesus ins Grab gelegt. Aber die Geschichte ist da noch nicht zu Ende. Viele meinen, dass es dann aufhört. Und dann sieht man oft so Kruzifixe rumstehen und so, wo ein gekreuzigter Jesus hängt. Aber das ist nicht die Endgeschichte. Da ist es nicht vorbei, weil nach 3 Tagen, was ist da passiert? Sag's laut, Manuel. Er ist auferstanden. Halleluja. Und damit hat Jesus die Macht des Todes besiegt. Und Jesus hat die Macht des Feindes besiegt, die Macht des Teufels besiegt. Ich habe euch vorhin den Vers vorgelesen, den Römer 6, Vers 23, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, aber ich habe euch einen zweiten Teil vorenthalten. Der geht nämlich noch weiter, der Vers. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Halleluja. Hey, was ist da am Kreuz passiert? 1. Johannes 2, Vers 2. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Hey, Jesus hat den Preis für dich bezahlt. Jesus hat die Strafe, die du und ich verdient hätten, auf sich genommen. Jesus hat den Preis bezahlt dafür, dass wir Vergebung haben können und dass wir heute in Gemeinschaft mit Gott zusammenleben können. Dass wir heute ein Leben leben können, das komplett in der kompletten Heilung, in der Freiheit, in der kompletten Wiederherstellung, in einem Leben, das es wirklich wert ist zu leben. Durch Jesus, durch das, was er am Kreuz gemacht hat, dadurch, dass er wieder auferstanden ist, hat er wie so was freigeschalten. Er hat Heilung freigeschalten. Wir können jeden Fluch, ist am Kreuz gebrochen worden durch Jesus. Und auch innere Heilung, völlige Freiheit, was immer dein Problem ist, deine Lösung ist das Kreuz. Und der Schlüssel ist das Blut Jesu. Und jetzt lesen wir in Römer 8, Vers 38 bis 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weil das Blut Jesu uns heiligt, weil es uns reinigt, weil Jesus uns gerecht spricht vor Gott, können wir in Gemeinschaft mit Gott treten. Und nichts kann uns mehr trennen von dieser Liebe Gottes. Und jetzt, wie geht das? Wie kann ich das jetzt aktivieren in meinem Leben? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Siehst du die Liebe? Kannst du diese Liebe erkennen? Oder Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Und so wie diese Frau eine Party im Himmel schmeißt, wenn sie ihre Münze findet, nein, warte, sie schmeißt ja keine Party im Himmel. Also so wie die Frau, meine ich, einfach so eine Party schmeißt und sich voll ausrastet und sich total freut, dass sie diese Münze gefunden hat. Genauso ist diese Party im Himmel, wenn ein Sünder sagt, ich kehre um, ich möchte Vergebung haben, ich möchte. Kannst du dir diese Party im Himmel vorstellen? Kannst du dir jetzt vorstellen, warum diese Freude vor den Engeln ist und warum es da so abgeht? Das ist so ein verlorener kehrt zurück. Was man lange gesucht hat, ist wieder da. Das ist voll der Grund zu feiern. Ich kann die Engel verstehen. Yes. Und dann Römer 10, Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Punkt. Das ist ein Versprechen. Wenn du Jesus dein Leben gibst, wenn du sagst, Jesus, hey, ich möchte nicht mehr für mich selber leben, sondern ich will, dass das, was am Kreuz passiert ist, aktiviert wird in meinem Leben und ich will, dass es relevant ist für mich und für mein Leben. Ich will, Jesus, mein Leben mit dir zusammenleben. In dem Moment wirst du gerettet werden. Und Jesus sagt, hey, ich zahle so gerne den Preis für dich. Ich zahle das für dich. Du musst es nicht mehr selber machen, ich mache das für dich. Und dann, das ist so eine Sache, die passiert nicht nur einmal, sondern Vergebung ist immer relevant, oder? Wir machen immer Fehler. Und Jesus sagt jedes Mal wieder, hey, aber I love you, ist okay, ich vergebe dir. Weil ich dich liebe, vergebe ich dir. Und ja, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen und spielen. Wir werden heute das Abendmahl feiern und wir möchten dieses Mal das Abendmahl so als, einfach als eine Entscheidung. Oder sehen wir das Abendmahl heute einfach als so eine Entscheidung von dir für Gott, für Jesus. Und du nimmst dieses Brot und du sagst, okay, Jesus, ich nehme dich in mich auf, ganz buchstäblich, ganz echt. Und du kannst mit dem Herzen diese Entscheidung treffen. Jesus, ich nehme dich auf. Jesus, komm du in mein Leben. Jesus, sei du Teil von meinem Leben. Und wenn du den Traubensaft trinkst, dann kannst du sagen, Jesus, ich nehme dein Blut und ich nehme es auf in mir. Und ich sehe das, ich visualisiere das, ich stelle mir das vor, wie dein Blut mich reinigt von aller Schuld. Wie jeder Schmutz und jede Unreinheit weggewaschen wird durch dein Blut. Wie ich Heilung empfange durch dein Blut. Wie jede Schwere weggewaschen wird durch dein Blut. Wie alles, was mich bedrückt, alles, was mich fertig macht, alles, was mir so Gedanken macht, durch dein Blut weggespült wird. Und du kannst diese Entscheidung treffen. Jesus, ich lass mich finden von dir. Jesus, hier bin ich. Jesus, ich bin da. Und Jesus liebt es, dir zu begegnen. Und er liebt es, dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Und er liebt es, mit dir zusammen zu sein. Hey, lass uns einfach kurz beten. Du kannst dazu aufstehen, dich hinknien, Hände hochheben, was auch immer, Hände falten, was immer du möchtest. Aber lass uns diesen einfach einen kurzen Moment nehmen, wo wir einfach vor Gott treten und vor Jesus kommen. Und Jesus, wir danken dir für diese Liebe, die du für uns hast. Jesus, wir danken dir, dass du diesen ganzen Weg gegangen bist für mich. Dass du diesen Weg gelaufen bist, weil du mich liebst und weil ich dir wichtig bin. Jesus, wir danken dir so sehr für das, was du getan hast. Hilf uns, das mehr zu verstehen. Hilf uns, das immer mehr zu begreifen. Jesus, wir möchten dich in unserem Leben haben. Danke, Jesus, dass du es aus Liebe für uns getan hast. Zeig du uns diese Liebe. Offenbar du uns diese Liebe.